Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Was der türkische Außenminister vom erhobenen Zeigefinger internationaler Partner hält, das hat er gleich in zwei Nachrichten auf Twitter deutlich gemacht. Gerichtet an den Bundesaußenminister, der auf eine dauerhafte Waffenruhe in Syrien dringt. Und so dürften Mevlüt Çavuşoğlu auch die Forderungen von US-Verteidigungsminister Mark Esper so gar nicht passen, der beim NATO-Treffen heute nochmal in dieselbe Kerbe geschlagen hat.
We now call on Turkey to abide by their commitments to address the humanitarian crisis, to protect religious and ethnic minorities, to investigate allegations of war crimes, and to maintain control of ISIS prisoners.
Zusagen einhalten also, Minderheiten respektieren, die humanitäre Krise bewältigen und IS-Gefangene unter Kontrolle halten. Darin sind sich die Außenminister in Washington und Berlin einig. In der Bundesregierung aber, da streitet man aktuell noch über den richtigen Umgang mit der Türkei. Dazu gleich mehr. Es gibt neue Hinweise zum Attentat von München 2016. Das könnte nun doch tatsächlich einen rechtsradikalen Hintergrund haben. Auch dazu mehr. In Brandenburg konnten sich SPD, CDU und Grüne nach den Wahlen überraschend schnell auf einen Koalitionsvertrag einigen, trotz großer Differenzen. Und im Anschluss geht es dann in unserer Sendung Hintergrund um die kommenden Thüringen-Wahlen an diesem Sonntag. Zu den Informationen am Abend begrüßt Sie Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Auf Twitter ist es schon heiß hergegangen zwischen den beiden Außenministern der Türkei und Deutschlands. Quasi schon mal als Vorgeschmack auf das morgige Treffen in Ankara. Dort sind Heiko Maas und Mevlüt Çavuşoğlu verabredet, um über den umstrittenen Einmarsch der Türkei in Syrien zu sprechen. Welcher Kurs da der richtige ist, das wird allerdings auch in der Bundesregierung kontrovers diskutiert. Theo Gers mit der ganzen Debatte.
Einen Tag vor der Abreise von Heiko Maas in die Türkei zeigt sich, es wird eine heikle Mission für den deutschen Außenminister. Denn schon im Vorfeld stellt sein Gastgeber in Ankara klar, was mit der Türkei noch geht und was nicht.
Lieber Heiko Maas, ich freue mich auf deinen Besuch in der Türkei. Du bist uns immer willkommen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wer die Türkei belehrt, muss mit einer entsprechenden Antwort rechnen.
So der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in einem auf Deutsch verfassten Tweet, mit dem sich die türkische Regierung jegliche Einmischung in Sachen Syrien verbittet. Und heute legte Çavuşoğlu noch einmal nach. Man werde sich nur auf Augenhöhe begegnen, Ermahnungen über den türkischen Einmarsch in Nordsyrien seien nicht willkommen. Genau daran mangelt es heute aber nicht. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer drohte mit Wirtschaftssanktionen, sollte die Türkei in Nordsyrien nicht einlenken. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich stellte die NATO-Mitgliedschaft der Türkei in Frage. Da deren andere Mitglieder die Türkei nicht ausschließen können, legt Mützenich den Austritt der Türkei nahe. Jeder muss für sich selbst prüfen, ob er noch Teil der NATO sein kann und will, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schließlich teile man in der NATO gleiche Werte und der Einmarsch in Nordsyrien sei nicht durch das Selbstverteidigungsrecht gedeckt. Genau das hatte auch Heiko Maas gestern Abend im ZDF wiederholt.
Es ist nicht völkerrechtlich legitimiert. Und daraus ergibt sich die ganz logische Konsequenz, dass wir auch der Auffassung sind, dass man sich dort wieder zurückziehen muss.
Ja. Die erzürnte Reaktion aus Ankara zeigt, die Türkei und mit ihr Russland wollen sich nicht reinreden lassen, wie sie in Nordsyrien weiter vorgehen. Das erfuhr Heiko Maas gestern auch telefonisch, während Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Brüssel bei der NATO noch versuchte, für ihren Vorschlag Verbündete zu finden. Nach den Telefonaten gestern geht für Maas all das an der Realität vorbei.
Das Einzige, was entscheidend ist, ob wir internationale Partner finden, die sich an einer solchen Mission beteiligen würden. Bisher hat noch kein einer der Angefragten mal gesagt, er würde sich beteiligen. Man prüft das, man überlegt das, man ist skeptisch. Die Franzosen sagen, das passt nicht in die Diplomatie. Ich habe in die Situation und in die Dynamik der gegenwärtigen Ereignisse. Ich habe heute mit meinem russischen Kollegen telefoniert, der mir sagte, das ist nicht notwendig. Wir haben die Dinge in Sochi eigentlich geklärt, Präsident Putin und Präsident Erdogan. Und insofern, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den Problemen vorbeireden.
Deutlich wird, der Außenminister hält vom Vorstoß der Verteidigungsministerin, in Nordsyrien eine Sicherheitszone einzurichten und diese durch eine internationale Truppe mit UN-Mandat kontrollieren zu lassen, wenig bis nichts. Für ihn ist das folglich eine theoretische Debatte und dafür habe man angesichts des Elends in dieser Zone keine Zeit.
Die theoretische Diskussion, was heißt eine Schutzzone, was heißt mehr Verantwortung, hilft im Moment keinem. Dafür haben wir keine Zeit. Eigentlich sind wir schon viel weiter.
Wie weit, sagt Maas nicht. In der Bundesregierung zumindest ist die Abstimmung noch nicht abgeschlossen. Dafür hat Kramp-Karrenbauer den Koalitionspartner SPD offenkundig zu stark vor den Kopf geschlagen.
Theo Geers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und was Union und SPD gemeinsam erreicht haben und was nicht. Diese Zwischenbilanz zur Halbzeit hat die Regierung schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Für die SPD könnte diese Bestandsaufnahme sogar darüber entscheiden, ob sie in der GroKo bleibt oder nicht. Das Klimapaket spielt da eine große Rolle. Heute hat sich der Bundestag gleich mit mehreren wichtigen Bausteinen des Klimaschutzprogramms befasst. Mit vielen kritischen Stimmen auch, wie Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Während die Jugend von Fridays for Future und Camp Act draußen vor dem Reichstag laut mehr Klimaschutz fordert, rauft sich Matthias Miersch drinnen am Rednerpult die Haare. Der Umweltexperte der SPD-Fraktion hat den Protest von allen Seiten auch im Bundestag ziemlich satt.
Was steht denn in diesem Klimaschutzgesetz drin? Wir verpflichten die Minister, hier Rechenschaft abzulegen, und zwar jedes Jahr. Wir verpflichten die Ministerien, hier gegenzusteuern. Was wollen Sie eigentlich noch?
Eine quälend lange Stunde hat sich Miersch zuvor die Einwände der Opposition anhören müssen. FDP, Grüne, Linke und AfD nutzen die erste Lesung für heftige Kritik am Klimaschutzgesetz. Zu bürokratisch, zu wenige Kontrollen, zu viele Versäumnisse und...
Ihr Modell ist auch noch rechtlich fragwürdig. Das ist tatsächlich derartig monströs, dass sie es sogar geschafft haben, FDP und Grüne in ihrer Gegnerschaft zu vereinen,
sagt Lisa Badum, Abgeordnete der Grünen. Die Umweltministerin, stets freundlich um Ausgleich bemüht, wirbt einmal mehr für ihren Gesetzentwurf. Das gesamte Klimapaket mit dem CO2-Preis und den Fördermaßnahmen bezeichnet Sozialdemokratin Svenja Schulze als gute Basis. Aber das Wichtigste ist für sie:
Das Herzstück dieses Klimaschutzprogramms ist das Klimaschutzgesetz.
Ob beim Verkehr, beim Bauen oder in der Landwirtschaft, jedes Bundesministerium muss sich künftig an sein vorgeschriebenes CO2-Budget halten, sagt Unionsfraktionsvize Andreas Jung.
Jetzt wird Klimaschutz gesetzlich verankert.
Das ist es, was Treibhausgasneutralität 2050 bedeutet. Keiner kann sich mehr hinter dem anderen verstecken.
Denn das Parlament soll die Einhaltung der CO2-Budgets künftig kontrollieren. Doch FDP-Fraktionsvize Frank Sitter überzeugt das nicht.
Was passiert denn, wenn der Verkehrsminister sein Ziel nicht erreicht? Kommt da das Tempolimit auf Umwegen? Diese Antwort sind Sie den Bürgern in unserem Land schuldig.
Einiges schuldig bleibt auch die AfD. Statt eigener Vorschläge für mehr Klimaschutz bezeichnet die Fraktion das Klimapaket der Bundesregierung als Verbots- und Steuererhöhungsprogramm. Selbst Luft werde besteuert, schimpft der Abgeordnete Marc Bernhard, denn
fast 10% des menschengemachten CO2 entsteht nur durch das Atmen.
Eigentlicher Zankapfel bleibt auch in dieser Debatte die CO2-Abgabe in Höhe von 10 Euro. Der Finanzminister klingt hingegen ungewöhnlich fröhlich angesichts der erhofften Einnahmen. Und am Ende offenbart Olaf Scholz gar einen Hauch von Romantik.
Plötzlich hört man, wie viele Milliarden an Einnahmen aus zusätzlichen Abgaben und Steuern allein bis 2023 zustande kommen. Ich finde, das alles ist ziemlich ausgewogen. Und nochmal, es wird eine Liebe auf den zweiten Blick geben, meine Damen und Herren.
Der Mann scheint offensichtlich Humor zu haben, meine Damen und Herren.
Und Oliver Krischer. Der Grünen-Fraktionsvize ärgert sich zugleich, dass der Staat weiter klimaschädliche Subventionen finanziere.
Barbara Schmidt-Matern mit Informationen aus Berlin, in diesen Informationen am Abend im Deutschlandfunk um jetzt 18 Uhr und 18 Minuten. Die Nachrichten der vergangenen Wochen konnten einem schon mal den Appetit verderben oder sogar ziemlich auf den Magen schlagen. Durchfallerreger in der Frischmilch, Listerien in der Wurst. Damit Produkte wie diese in Zukunft nicht mehr auf dem Teller landen, sollen die Lebensmittelkontrollen in Deutschland jetzt verbessert werden. Schwachstellen aufgedeckt werden, zuständige Stellen besser zusammenarbeiten. Zuständig dafür ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Sie hat heute mit ihren Länderkollegen über Maßnahmen und Konsequenzen beraten. Panayotis Gavrilis berichtet.
Die Lebensmittelüberwachung, sie soll besser werden. Darin ist sich Bundesernährungsministerin Julia Klöckner nach dem Wilke-Lebensmittelskandal mit ihren Länderkolleginnen und Kollegen einig.
Unsere Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Recht auf sichere Lebensmittel. Und hier geht es um die Gesundheit der Menschen. Und das darf niemand leichtfertig aufs Spiel setzen.
Klöckner appelliert an die Verantwortung der Unternehmen, aber auch an die Bundesländer, die für Lebensmittelüberwachung zuständig sind. Das System der Lebensmittelkontrolle in Deutschland laufe gut, aber nicht durchgehend, so Klöckner.
Also die Kommunikation zwischen Bund und Ländern, da sehen wir, dass an der ein oder anderen Stelle auch Optimierungsbedarf ist. Wir sehen zum Beispiel, was etabliert ist, wenn es um Tierseuchenbekämpfung geht. Unterhalb dieser Auslöseschwelle Krisenfall ist klar geregelt, wie die Kommunikation zwischen Ländern und Bund läuft. Und das brauchen wir auch bei diesem Fall der Lebensmittel.
Die Länder sollen zudem sicherstellen, fügt Klöckner hinzu, dass Lebensmittelkontrolleure nicht in einen Interessenkonflikt kommen, der durch die räumliche Nähe zu einem Betrieb entstehen könnte. 2018 wurde knapp 500.000 Betriebe kontrolliert. Das entspricht fast 42% aller registrierten Unternehmen. Die Überwachung von Lebensmitteln erfolgt dabei risikoorientiert. Das heißt, je höher das Risiko, desto häufiger wird überprüft. Im Falle des hessischen Fleischherstellers Wilke waren dabei Listerienkeime nachgewiesen worden. Die Folge: 3 Tote und 37 weitere Krankheitsfälle. Der Betrieb wurde geschlossen. Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz hatte Probleme bei der Überwachung des Unternehmens eingeräumt. Heute wurde als Folge dieses Skandals unter anderem vereinbart, so die Grünen-Politikerin Hinz, dass Lieferlisten für den Rückruf in Zukunft elektronisch vorhanden sein müssen.
Damit eine rasche Rückverfolgbarkeit auch stattfinden kann, es darf nicht mehr sein, dass Geschäftsführer, weil der Betrieb insolvent ist, irgendwie ihre Listen in der Schublade haben und dann unsere Leute Mühe haben, sich da durch diese Listen zu wühlen.
Zudem soll es eine zentrale Datenbank geben, auf die alle Länder in Zukunft zugreifen können. Verbraucherschützerinnen und Schützern reichen die heute getroffenen Vereinbarungen nicht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Organisation Foodwatch fordern eine grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung. Die zuständigen Minister sowie die Bundesernährungsministerin gehen davon aus, dass die heute vorhandenen besseren Aufklärungstechniken nicht nur dazu führen werden, mehr über Keime und Infektionswege zu erfahren, sondern auch, dass die Zahl von Produktrückrufen in den kommenden Jahren wahrscheinlich steigen wird.
Panayotis Gavriles berichtete aus Berlin. Am 1. September haben gleich 2 Bundesländer gewählt. Aber während die Sachsen gerade erst mit den Koalitionsverhandlungen anfangen, steht die Regierungskoalition in Brandenburg schon. In beiden läuft es auf Rot-Schwarz-Grün hinaus, auf Kenia also. Und heute haben SPD, CDU und Grüne in Brandenburg ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Dort ist Vanja Budde, unsere Landeskorrespondentin, zuständig. Sie hat zugehört. Warum wurde denn in Brandenburg nun dermaßen aufs Tempo gedrückt, Frau Budde?
Ich denke, weil die hier seit fast 30 Jahren regierende SPD in diesem Wahljahr registriert hat, dass das Land auseinanderzubrechen droht. In den prosperierenden Speckgürtel einerseits, das ist die Gegend rund um Berlin und Potsdam, da kommen die Bürgermeister gar nicht hinterher mit dem Bau neuer Häuser und Wohnungen und Kitas und Schulen. Und dann gibt es da die Peripherie weit draußen. Andererseits, dort fährt dann kein Bus, es kommt kein Arzt mehr, es gibt keine vernünftigen Bahnverbindungen. Pendler sind 2 Stunden unterwegs, ein Weg wohlgemerkt. Dafür hat man dann reichlich lahmes Internet und jede Menge Funklöcher. Und da ist so viel Frust im Land und die am Rand fühlen sich so abgehängt und viele haben auch Angst vor der Zukunft. Und denen im Speckgürtel andererseits, denen geht alles viel zu langsam. Die rufen nach Autobahnauffahrten und 10-Minuten-Takt S-Bahn nach Berlin und schnelles Internet. Und die SPD, die ist ja am 1. September mit Hängen und Würgen nochmal stärkste Kraft geworden mit 26%. Aber die AfD mit knapp 24% liegt ganz dicht dahinter. Und das ist ein tiefer Riss, der hier durchs Land geht.
Ja, Sie sagen, das Land droht auseinanderzubrechen. Inwiefern soll denn nun der neue Koalitionsvertrag da helfen? Das ist ja der bundesweit erste Kenia-Bündnisvertrag unter SPD-Führung.
Ja, da steht drüber Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit. Zusammenhalt ist also der zentrale Punkt in allen Regionen des Landes. Das wurde heute wieder unisono betont. Da soll künftig Chancengleichheit herrschen. Und Schwerpunkt Nachhaltigkeit, das ist die Stimme der Grünen. Sie konnten durchsetzen, dass ein Klimaplan und zwar schnell aufgestellt werden soll mit Maßnahmen für Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr. So soll der Ausbau des ÖPNV vorangetrieben werden und Sicherheit. Das bedeutet mehr Polizisten, Staatsanwälte und Richter.
Gibt es schon Reaktionen, also überwiegender Kritik oder Lob für dieses Signal des Aufbruchs?
Das Lob überwiegt. Es gibt viele Reaktionen aus allen Richtungen. Die Unternehmerverbände zum Beispiel begrüßen, dass es so flott ging. Denn das lasse hoffen, dass die künftige Regierung Brandenburg nun ebenso zügig auf den nötigen Modernisierungskurs bringe. Das Land, so die Wirtschaft, müsse sich in Zukunft dynamischer entwickeln. Und dafür stelle dieser Koalitionsvertrag, der heute vorgestellt wurde, immerhin mal die richtigen Weichen. Die Biobauern und der NABU, die freuen sich, dass die Grünen das Ressort Umwelt und Agrar übernehmen werden und die Ökolandwirtschaft stärker gefördert werden soll. Aber aus der Lausitz, es ist keine Überraschung, da schallt großes Protestgeschrei, dass es keinen neuen Tagebau geben soll in Brandenburg. Denn das bedeutet einen massiven Eingriff in das Revierkonzept des Betreibers und eine große Enttäuschung für die Bergleute. So teilte auch der Betriebsrat der LEAG des Betreibers mit. Greenpeace dagegen spricht von einer guten Nachricht für den Klimaschutz.
Und fassen wir nochmal zusammen, also Investitionen in Bildung, Infrastruktur, innere Sicherheit auch. Wie will das denn die künftige Regierung in Brandenburg alles bezahlen?
Ja, das wird alles sehr teuer und im geplanten Nachtragshaushalt sind zwar 600 Millionen Euro plus für Investitionen angedacht, aber das ist klar, das wird nicht reichen bei diesem Programm. Für diesen Ausbau von Internet und Infrastruktur, da wollen die künftigen Regierungspartner darum 1 Milliarde Euro neuer Schulden für die kommenden 10 Jahre aufnehmen. Und dieser sogenannte Zukunftsinvestitionsfonds soll noch schnell vor der Schuldenbremse durchs Parlament gebracht werden.
Vanja Budde mit Informationen zur neuen Kenia-Koalition in Brandenburg. Vielen Dank dafür. Und welche Meinung unsere Landeskorrespondentin dazu hat, das können Sie dann in unseren Kommentaren hören ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Dass aus der Pkw-Maut nichts geworden ist, aus dem Prestigeprojekt der CSU, das war schon eine ziemliche Schlappe für den Bundesverkehrsminister und eine, die den Steuerzahler teuer zu stehen kommt. Das erhöht nun den Druck auf Andreas Scheuer zusätzlich, ebenso wie die Vorwürfe rund um seinen Umgang mit der Maut, mit dem Projekt, warum er Verträge mit den Betreiberfirmen etwa trotz aller Bedenken abgeschlossen hat, obwohl das wichtige Urteil des Europäischen Gerichtshofs ganz kurz bevorstand. Die Opposition jedenfalls hat viele offene Fragen und fordert Antworten, ebenso wie einen Untersuchungsausschuss. Damit hat sich der Bundestag heute befasst. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Endlich Aufklärung oder Vorverurteilung des Verkehrsministers. Die Meinungen über den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut gingen bei der Debatte im Bundestag weit auseinander. Die Linksfraktion hat mit Grünen und FDP den Untersuchungsausschuss beantragt. Jörg Cezanne schlägt harte Töne an. Scheuer habe Schaden verursacht.
Die politische Verantwortung dafür tragen Sie. Das müssen wir auch heute. Treten Sie zurück.
Rücktrittsforderungen auch von Stefan Kühn, Verkehrspolitiker der Grünen.
Die Abwicklung des Mautverfahrens und des Schiedsverfahrens, alles wird teuer. Sie tragen die politische Verantwortung, die wir kosten. Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach, drehen Sie zurück.
Der Liberale Oliver Luksic hält sich zwar mit öffentlichen Rücktrittsforderungen noch zurück, lässt aber sonst kaum ein gutes Haar an Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU.
Sie haben gezockt mit öffentlichen Geldern und das ist das Kernproblem. Und bis heute haben Sie nicht in einer Silbe mal ein Wort der Selbstkritik an den Tag gelegt. Und auch deswegen ist es notwendig, das Ganze jetzt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten.
Ganz anders und wenig überraschend die CSU-Fraktion auf Verteidigungskurs für ihren Verkehrsminister Ulrich Lange.
Und das, was Sie hier gerade treiben, zum jetzigen Zeitpunkt Rücktritte zu fordern, sind Vorverurteilungen und alles andere als dienlich dem Rechtsstaat und der juristischen Aufklärung.
CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer verfolgte heute mit ernster Miene die Wortgefechte, griff aber selber nicht ein. Er hatte bei anderen Gelegenheiten zuvor betont, stets korrekt gehandelt zu haben. Zudem wolle er alle notwendigen Informationen liefern. An diesem Kurs bestehen Zweifel. Kritiker werfen ihm Salamitaktik vor. Im Untersuchungsauftrag zum Ausschuss stehen insgesamt 13 Fragekomplexe. Es geht um die Eile beim Vertragsabschluss mit den Mautbetreibern, die Kündigungsgründe nach dem negativen Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Juni und mögliche Zahlungen an Mautbetreiber. In dieser Woche kamen noch neue Vorwürfe gegen Verkehrsminister Scheuer hinzu, über die die ARD und die Berliner Zeitung zuerst berichtet hatten. Es geht um die Rolle des staatlichen Betreibers der Lkw-Maut, Toll Collect. Der soll ein Verschiebebahnhof für 1 Milliarde Euro gewesen sein. Denn Andreas Scheuer hatte nur 2 Milliarden Euro bewilligt bekommen, die Kosten für das letzte Angebot der Mautbetreiber lagen aber bei 3 Milliarden Euro. Toll Collect, so der Vorwurf, soll der Puffer gewesen sein, durch billige Dienstleistungen für die Pkw-Mautbetreiber unter dem Marktpreis. Scheuer hatte das zurückgewiesen. Die Opposition ist entsetzt. Noch einmal Jörg Cezanne von der Linksfraktion.
Ein staatlicher Dienst, eine staatliche Behörde leistet für einen privaten Betreiber Aufgaben und Dienste, die aber überhaupt nicht im entsprechenden Rahmen vergolten werden. Darüber wurde der Bundestag nicht informiert. Und das ist ein so dramatischer Verstoß gegen das Haushaltsrecht, dass das alleine ihren Rücktritt erfordert.
Der Bundestag könnte den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut bereits in der nächsten Sitzungswoche Anfang November beschließen. Erste Zeugenvernehmungen folgen. Es wird ein ungemütliches Jahresende für Verkehrsminister Scheuer.
Nadine Lindner berichtete. Sie hören den Deutschlandfunk. Die Informationen am Abend um jetzt 18.30 Uhr. 6:30 ist es. Mehr als 3 Jahre ist es her, dass der 18-jährige David S. im Münchner Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen und anschließend sich selbst erschossen hat. Dass die Tat einen politischen Hintergrund haben könnte, das hatten zumindest die bayerischen Behörden immer wieder ausgeschlossen. Auch wenn einige Experten da anderer Meinung waren. Bis jetzt, denn jetzt bewerten die Behörden das Attentat neu, sehen einen rechtsradikalen Hintergrund. Unser Sicherheitskorrespondent Markus Bindow ist uns jetzt zugeschaltet. Welche Anhaltspunkte gibt es denn für dieses Motiv, für diese neue Bewertung?
Also es gibt im Prinzip wenige neue Anhaltspunkte und man kommt aber zu dem Schluss, dass man diese Tat auch der politisch motivierten Kriminalität zuordnen kann und zwar Rechtskriminalität zuordnen kann und weist aber auch darauf hin, dass man weiterhin von einem Ursachen- und Motivbündel eben ausgeht. Und die Ermittlungen haben ergeben, so das LKA in München, dass die Rache für erlittene Mobbing durch Mitschüler mit deutschem, deutsch-türkischem, polnischem, serbischen, bosnisch-herzegowinischen Hintergrund nach Bewertung aller Umstände, wie es heißt, maßgeblich zu dieser Tat geführt hat. Neben dieses Rachemotiv seien allerdings auch noch weitere Faktoren getreten. Das sei eine psychische Erkrankung, das haben mehrere Gutachten ergeben. Mangelnde soziale Kontakte hätten dazu beigetragen. Exzessives Spielen von Ego-Shootern. Und dann habe es eben aber auch Anhaltspunkte dafür gegeben, dass sich David Ali S., der Täter, seine Opfer auch aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit und Herkunft ausgesucht habe. Er hat auch ein sogenanntes Manifest hinterlassen, wo er seine Ablehnung gegen ausländische Mitmenschen äußert. Und er hat auch, und das war sehr aufwendig, wohl auch massive Ausländer- und menschenfeindliche und abwertende Kommentare auf rechten Plattformen hinterlassen. Plus er war offensichtlich hoch interessiert an dem rechtsextremistischen Attentäter von Norwegen, Anders Breivik. Und das alles hat man zusammengenommen und dann hat man gesagt, okay, nach dem polizeilichen Definitionssystem der politisch motivierten Kriminalität ist es nicht notwendig, dass das die einzige Motivation ist, wenn es aber in einem Tatmotivbündel dabei ist, dann kann man diese Tat auch als rechtsextremistische, politisch motivierte Kriminalität einordnen.
Okay, aber dann liegt ja trotzdem die Frage auf der Hand. Also der Anschlag von München, das war am 22. Juli 2016. Warum hat das so lange gedauert?
Da wurden bestimmt mehrere wissenschaftliche Gutachten eingeholt. Das ist jetzt die abschließende Bewertung. Es war schon klar, dass da auch rechtsextreme Versatzstücke in der Ideologie dieses jungen Täters auftauchten. Wie wir alle wissen, kann das ja auch im Internet passieren, ohne dass es die Umgebung mitkriegt. Das war ja in Halle wahrscheinlich auch der Fall. Und man hat jetzt sich eben zu dieser abschließenden Bewertung dann eben ist man gekommen und hat, sag ich mal so, es hat auch Kritik daran gegeben, dass das eben noch nicht nachdrücklich geschehen sei und eingeordnet worden sei als rechtsextreme Gewalttat. Aber ich glaube, man wollte zunächst mal auch wirklich alles abschließend prüfen und dann erst mit dieser Einstufung dann auch kommen.
Das waren die Einschätzungen von unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur. Besten Dank dafür. Vor ziemlich genau 2 Jahren ist der Hashtag aus Hollywood zum ersten Mal um die Welt gegangen. Seitdem hat die MeToo-Debatte auch in Deutschland die Themen sexualisierte Gewalt und Gleichberechtigung ja quasi aus der Nische geholt, die Aufmerksamkeit geschärft. Wie dringend nötig das ist, das belegt jetzt einmal mehr eine Studie, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegeben hat. Das ernüchternde Ergebnis: Jeder 11. Beschäftigte in Deutschland hat in den vergangenen 3 Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Und zwar vor allem Frauen. Volker Finter mal berichtet.
Noch immer fehlt in weiten Teilen der Gesellschaft das Verständnis dafür, dass es sich um keine Kavaliersdelikte handelt, wenn Kolleginnen oder Kollegen am Arbeitsplatz mit Sprüchen oder Berührungen gezielt sexuell belästigt werden. Die heute vorgelegte Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat dazu im vergangenen Jahr mehr als 1500 Beschäftigte in Unternehmen befragt, die dort schon länger als 3 Jahre tätig waren, und die Ergebnisse sind ernüchternd. Jede 11. der befragten Personen hat in dieser Zeit sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz erlebt. Frauen waren davon mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer. Dabei sind Berufe mit Kundenkontakt, also etwa in Geschäften oder im Umgang mit Patienten oder Klienten, noch stärker mit sexuellen Belästigungen konfrontiert als solche im alleinigen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Aber bei 19% der Befragten waren es die Vorgesetzten oder betrieblich höher gestellte Mitarbeiter, von denen der Übergriff ausging, was Familienministerin Franziska Giffey zum Anlass nimmt, auf die geltende Rechtslage zu verweisen.
Das ist vielen auch nicht bekannt, dass die sexuelle Belästigung nicht eben irgendwas ist, naja, so irgendwie dazwischen, sondern das ist ein Straftatbestand.
Bei den meisten Belästigungserfahrungen handelt es sich der Umfrage zufolge auch nicht um einmalige Vorfälle. 8 von 10 Befragten erlebten mehr als einmal eine solche Konfrontation. Und in 82% der Fälle waren die Täter ausschließlich oder überwiegend Männer. Doch gerade im beruflichen Umfeld kann sich eine sexuelle Belästigung recht schnell zu einer psychischen Belastung der Betroffenen entwickeln. Zwar erklärte eine Mehrheit der Befragten, sich unmittelbar nach einer Belästigung verbal, also mit Worten, gewehrt zu haben, aber fast die Hälfte der Betroffenen hatte auch keine Kenntnis darüber, dass es nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz die Verpflichtung zur betriebsinternen Beschwerdestellen gibt, wo solche Vorfälle vertraulich aufgenommen werden müssen. Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, mahnt deshalb auch den Nachholbedarf der Unternehmen an.
So wie in Betrieben beispielsweise Beschäftigte wissen, wo der Feuerlöscher hängt oder wo der Notausgang ist, sollten auch Arbeitgeber ihrer Pflicht nachkommen, die Beschäftigten vor sexueller Belästigung zu schützen.
Und auch für Familienministerin Franziska Giffey ist klar, dass sich in dieser Frage kein Unternehmen davonstehlen darf.
Volker Fintermer berichtete. In der britischen Politik hat sich die Brexit-Politik nochmal deutlich zugespitzt. Auf Stillstand könnte tatsächlich noch die Blockade des Parlaments folgen. Zumindest hat Premierminister Boris Johnson jetzt damit gedroht, wenn die Opposition nicht für Neuwahlen stimmen sollte. Kurz darauf hat sich heute auch die EU erklärt und einem späteren Brexit-Termin grundsätzlich zugestimmt. Konkreter wurde es in Brüssel allerdings nicht, wie Paul Vorreiter berichtet.
Dass die EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich bereit sind, dem Vereinigten Königreich eine Brexit-Fristverlängerung zu gewähren, darauf haben sich die Botschafter der 27 EU-Länder bereits vorgestern verständigt. Am Vormittag berieten die Vertreter der Mitgliedstaaten nun 2 Stunden lang darüber, wie lange die Fristverlängerung dauern sollte, und sie legten fest, mit der Entscheidung wollen sie sich erst noch Zeit lassen bis zum Beginn der kommenden Woche. Dann am Montag oder Dienstag soll die Entscheidung fallen. Der Termin ist nicht zufällig. Am kommenden Montag will der britische Premier Boris Johnson das Unterhaus in London darüber abstimmen lassen, ob im Dezember Neuwahlen stattfinden sollen. Die Hoffnung in Brüssel ist, dass die politische Lage in Großbritannien übersichtlicher wird. Denn zurzeit ist noch unklar, ob das Londoner Unterhaus dem Wunsch von Premier Johnson überhaupt nachkommt, Neuwahlen am 12. Dezember zuzustimmen. Nur wenn sie dem zustimmen, will Johnson den Parlamentariern auch mehr Zeit gewähren, das neue Austrittsabkommen zu prüfen. Ebenso ist unklar, welche Chancen der Scheidungsvertrag überhaupt hat, von den Abgeordneten angenommen zu werden. Die EU spielt also erst noch auf Zeit. Vor allem Frankreich hatte bislang für eine kurze Verlängerung des Brexit-Termins um wenige Wochen plädiert. Das soll den Druck auf den Premier aufrechterhalten, das Austrittsabkommen doch noch im Laufe des Novembers durch das Unterhaus zu bekommen. Eine Mehrheit der Länder soll hingegen den Termin am 31. Januar favorisiert haben. Das ist das Datum, auf den der sogenannte Benn Act des britischen Parlaments verweist. Der hatte den Premier dazu verpflichtet, im Falle, dass das Unterhaus bis zum vergangenen Samstag kein Austrittsabkommen gebilligt hat, in Brüssel die Fristverlängerung zu erbitten, um einen ungeregelten Austritt Ende des Monats zu verhindern. Mit Widerwillen hatte Johnson die entsprechenden Formalia erledigt und bei EU-Ratspräsident Donald Tusk die Verlängerung beantragt. Der wiederum hatte sich dafür ausgesprochen, den Briten wie gewünscht eine Verlängerung bis zum 31. Januar zu geben, mit der Möglichkeit auch früher auszutreten, nämlich sobald der Scheidungsvertrag von Londoner Seite ratifiziert wurde. Zeitlich stehen die EU-Mitgliedstaaten noch nicht unter Druck. Sie hätten am Montag immerhin noch 3 Tage Zeit, um den möglichen No-Deal-Brexit am 31. Oktober zu verhindern. Die Sprecherin der EU-Kommission sagte am Mittag, was in den kommenden Tagen nun auf Brüssel zukommt.
What I can tell you is that the EU27 have agreed to the principle of an extension and work will now continue in the coming days. The intention is to take this decision by written procedure.
Die Gespräche würden also in den kommenden Tagen fortgesetzt. Die Festlegung auf einen neuen Austrittstermin soll in einem schriftlichen Verfahren getroffen werden, so die Absicht der EU-Staaten. Das würde einen erneuten Sondergipfel überflüssig machen, bei dem die Staats- und Regierungschefs nach Brüssel kommen müssten.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Und damit enden diese Informationen am Abend. Ich bin Sarah Zerback, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Deutschlandfunk.